Und vor allem die Leiche hat natürlich noch einen Monat im Wald auch nicht mehr so gut ausgesehen. Mhm. Grauenhaft. Das ist das Bild, das ich nicht mehr aus dem Kopf rausbringe.
Das Gericht ist dem Volk überhaupt nicht schuldig. Das Gericht ist der Gerechtigkeit verpflichtet und sonst gar nicht.
Ich war ja der Gerichtsverhandlung auch gewesen. Er hat den Mike auch wieder angeschaut. Denkt, Bürstli, du, jetzt geht's zu euch. Das ist eine Bestie, oder? Das ist wie der mit der Frau umgegangen ist. Und sonst, muss ich sagen, ist er einfach ein umgänglicher Typ gewesen, oder? Mhm. So für mich jetzt, also als Mann, oder?
Ja, extrem nett. Ja. Ich habe das so irgendwie rührend gefunden, als sie ihn als todlieb bezeichnet hat. Also ist auch die Schweizer, der ist todlieb. Die Seite hat er ausgeprägt.
Ja, also er ist jetzt nicht auffallen als äußerst gerissener, unglaublich intelligenter Täter.
Diese drei Männer beschreiben alle die gleiche Person, Mike A. In Folge 2 habt ihr ihn als Hauptverdächtigen im Fall Silke Wienrich kennengelernt.
Silke Wienrich ist die Mutter von Sascha Weder. Um den geht es ja in dem Podcast. Wir stellen den in der Episode 1 vor. Und wenn ihr die noch nicht gehört habt, fangen am besten dort an. Weil wir springen jetzt ein Rechtsstück in der Zeit.
20 Jahre nach dem Mord an Silke Wienrich steht Mike A. nämlich wieder vor Gericht. Er soll das thailändische Callgirl Ladera C. sexuell genötigt und mit mehreren Messerstichen umgebracht haben.
Und da eine kurze Warnung, auch in dieser Folge geht es um brutale Taten und schwere Gewalt.
Wir zitieren aus der SRF-News-Sendung Schweiz aktuell, ausgestrahlt am 7. Oktober 2010.
Guten Abend miteinander, das ist Schweiz aktuell und das sind heute unsere Themen. Lebenslänglich. Das Weinfelder Bezirksgericht schickt den Sexualstraftäter lebenslang in die Verwahrung. Mit dem Urteil wäre es ausgeschlossen, dass er je wieder aus dem Gefängnis rauskommt.
Der Verurteilte hat hier in dieser Siedlung zu Meerstädten vor 2 Jahren eine Frau erstochen. Die junge Thailänderin hat als Prostituierte gearbeitet. Ihre Leiche hat den Mörder mit einem Töffel in den Wald transportiert und dann einen Abhang durchgerührt.
November 1989. Eine junge Frau wird umgebracht. Im Leben von Sascha Weder dreht sich bis heute alles um dieses Verbrechen. Denn die junge Frau war seine Mutter.
In dem 5-teiligen Podcast wollen wir den Fall genauer anschauen. Wir reden mit Ermittlern, mit Anwälten und Richtern, mit der Familie von Sascha Weder und immer wieder mit ihm selber.
Wir wollen verstehen, warum dieser Mord nie aufgeklärt wurde.
Und wie lebt ein Hinterbliebener mit so einem Verbrechen?
Und dann ist da noch der Hauptverdächtige in diesem Mordfall. Er ist heute einer der bekanntesten Häftlinge der Schweiz. Auch ihn werden wir uns in diesem Podcast genau anschauen. Das ist Overkill, ein Mord und seine Opfer.
Eine Produktion von Elephant Stories erzählt für den Beobachter.
Ich bin Charlotte Theiler.
Und ich bin Fiona Lusti. Zusammen führen wir heute unsere Recherche. Folge 3, der Mann mit dem Mofa.
Ich fahre übrigens durch mehr Städten, wo er sie umgebracht hat.
Oh Gott. Oh, what the fuck.
Ja, da irgendwo haben sie sich getroffen.
Wir sind wieder auf dem Weg durch den Thurgau. Vorbei an Pferden, Kühen, dunklen Wäldern, blauen Seen. Es ist wirklich schön hier, aber wir sehen immer wieder Orte, die wir aus den Akten kennen.
Da ist jetzt wirklich der Wald, gell?
Da weiß ich nicht, ob es der Wald ist.
Oder der.
Wahrscheinlich schon.
Wir sind in Weinfelden mit dem Richter verabredet, der Mike A. 2010 verurteilt hat. Er heißt Pascal Schmid.
Dankeschön.
Grüezi, Sarah.
Wir haben mit dem Herrn Schmid verabredet.
Ja, wie ist Ihr Name?
Mein Name ist Tyler und der Name ist Lustig.
Ja, darf ich Sie gerne mit mir mitkommen?
Vielen Dank.
Ja,
sehr gerne.
Der Pascal Schmid ist nicht nur Richter, er ist auch SVP-Nationalrat und er gilt als juristischer Hardliner. Ein Gegner von allem, den er als Kuscheljustiz beschreibt.
Herr Schmid.
Grüezi.
Hallo.
Grüezi, ja.
Hallo.
So, Herr Wolt, darf ich anfangen, Frau?
Lustig.
Schmid.
Frau Theiler, hallo, freut mich. Grüezi, danke.
Frau Theiler. So.
Wir nehmen auf, ist das gut für Sie?
Ja.
Super,
vielen Dank. Ja, das ist gut. Ja, aus dem Nachricht immer in 10 Minuten mal noch schnell unterbrechen, weil es die Tagesschau nachgemacht
hat. An dem Nachmittag, wo wir ihn besuchen, hat er noch ein anderes Interview abgemacht. Ein Fernsehteam wartet vor der Kanzlei.
Und fast immer, wenn der Pascal Schmidt interviewt wird, ist auch die Rede vom Callgirl-Mord in Meerstetten. Ein sehr brutaler Fall.
Und vor allem die Leiche hat natürlich nach einem Monat im Wald auch nicht mehr so gut ausgesehen. Das ist grauenhaft. Oder? Das ist so ein Bild, das ich nicht mehr aus dem Kopf rausbringe. Das ist so ein grauenhaftes Bild. Oder? Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Ich habe es nicht so gesehen, sondern nur die Fotos gesehen. Und ich denke immer an die Polizisten, die so Sachen die ganze Zeit sehen.
Es ist also alles ein bisschen wie damals im Fall Silke Wienrich. Nur, dass die Indizien 20 Jahre später um einiges besser sind. Es gibt ganz andere Möglichkeiten, DNA-Spuren und auch Bewegungsdaten auszuwerten.
Also es ist natürlich Blut, DNA-Spuren, also Sperma, Blut, DNA. Ich nehme mich einfach noch an, die von den DNA-Spuren überall im Intimbereich, bis Zeit bei beiden und ich erinnere mich jetzt noch an die ganzen Handydaten natürlich. E-Mail-Daten, E-Mail von der SIM-Karte und so hat nein, diese Austauschung.
Ja. Auch dieses Tötungsdelikt ist kompliziert. Wir versuchen, es kurz zusammenzufassen.
Sommer 2008. Ein Taxifahrer bringt Ladera C., die als Callgirl schafft, am Abend vom 27. August zu einer Adresse in Meerstetten. Auf dem Parkplatz, eine Ziege am Rauchen, erwartet sie den Mike A., einen bekannten Freier. Und zusammen gehen sie in seine Wohnung. In dieser Wohnung wird die Polizei später viele DNA-Spuren von der Ladera C. finden.
Und Ladera C. kehrt nie an ihren Arbeitsort zurück. Mike A. gerät schnell unter Verdacht. Einmal, weil er der letzte Freier war, den sie gesehen hat. Und auch, weil er dem Escort-Service schon bekannt ist, als problematischer Kunde. Einige Wochen später wird ein Lederkoffer in einem Waldstück bei Meerstetten gefunden. Darin ist ihre Leiche.
Neben DNA und Handydaten hat es auch noch weitere Indizien. Zum Beispiel ein Nachbar, der durchs Fenster ein Küchenmesser auf dem Boden liegen gesehen hat. Oder eine Ex-Freundin von Mike A., die sich an seinen Koffer erinnert.
Ja, genau. Und dann irgendwo einen Zigarettenstummel irgendwo vor der Straße.
Ich glaube sogar da, wo der Taxifahrer ihn gesehen hat.
Für Pascal Schmidt sind die Beweise eindeutig. Ihn beschäftigt nur, wie lange Mike A. ins Gefängnis soll. Im Fall Silke Wienrich hatte der Staatsanwalt 10 Jahre Zuchthaus gefordert, wie man damals noch gesagt hat. 20 Jahre später sieht das alles etwas anders aus.
2004 hat das Schweizer Stimmvolk eine Initiative angenommen, die am 1. August 2008, also nur ein paar Wochen vor dem Mord, in Kraft tritt. Sie heisst «Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter».
Das klingt nach Mike A. und er scheint wirklich genau in diese Kategorie zu passen. Pascal Schmidt hat uns erklärt, was erfüllt sein muss, damit ein Gericht die lebenslange Verwahrung auch aussprechen kann.
Also das sind die 3 Voraussetzungen. Oder eine besonders schwere Anlasstat, das ist offensichtlich. Dann eine sehr hohe Rückfallgefahr, das ist da auch von 2 Psychiatern, forensischen Psychiatern, bestätigt worden. Und das heikelste Kriterium ist eigentlich die dauerhafte Nicht-Therapierbarkeit, die in diesem Fall sicher gegeben ist.
Mike A. erfüllt die Bedingungen. Nicht nur wegen des Tötungsdelikts von 2008, wegen dem er vor Gericht steht.
Dann ist man auf vorsätzliche Tötung gegangen und dann war die Frage von den Massnahmen. Das war ja 2-mal vorbestraft, 2-mal mit recht milden Strafen bestraft worden, vor allem das zweite Mal. Der zweite Fall erstaunt mich am meisten. Im ersten Mal, der erste Täter ist immer ein bisschen schwierig. Der zweite Täter, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, es sind ja, glaube ich, 6 Frauen am Schluss gewesen.
Unter diesen 6 Frauen ist auch Silke Wienrich, die Mutter von Sascha Wieder. Obwohl, so ganz festlegen wird sich der Pascal Schmidt ja auch nicht.
Trotzdem zählt er sie mit bei den 6 Frauen.
Ja. Aber eigentlich gilt das natürlich auch da, was wir in der ersten Folge schon besprochen haben. Der Mike A. ist 1992 für den Mord freigesprochen worden.
Und im zweiten Mal hat man ihn halt wieder mit einer sehr milden Strafe bestraft. Und nach 2/3 der Strafe rausgelassen, ohne irgendeine Massnahme. Einfach auf die Straße. Ja, das Resultat kennen wir.
Der Justiz ist der 43-jährige Thurgauer schon seit längerem bekannt. Wegen anderen Gewalt- und Sexualdelikten hat er schon zweimal hinter Gitter.
Damit ist zum einen das Urteil gemeint, das ihr schon kennt. 1992, als Mike A. nicht im Fall Silke-Wienrich, aber in den beiden anderen Notzuchtfällen verurteilt wurde. Nur zur Erinnerung, Notzucht war damals der juristische Ausdruck für Vergewaltigung.
Und dann gibt es noch ein weiteres Verfahren, wo der Blick 2008 so beschreibt.
1998 kassiert Mike A. wegen mehrfacher, grausamer und unter Waffendrohung erfolgter Vergewaltigung sowie Körperverletzung 5 Jahre Zuchthaus. 2001 wird er entlassen.
Schon wieder eine schwere Vergewaltigung. Und schon wieder fällt das Gericht ein eher mildes Urteil. Mike A., der inzwischen für gute Führung bekannt ist, kommt nach wenigen Jahren wieder frei.
Von Mike A. weiss die Thurgauer Polizei ja schon lange. Und als er 20 Jahre später beim Meerstädter-Prozess vor Gericht steht, ist der Ermittler von 1989 auch dabei. Es interessiert dann, wie es mit Mike A. weitergeht. Er hat ja den Fall Silke-Wienrich untersucht und ist der erste am Tatort gewesen. In der Folge 2 reden wir ausführlich mit ihm.
Und jetzt, 2010, sitzt er als Zuschauer im Gerichtssaal. Und wieder gegenüber von Mike A.
Wo er natürlich auch brutal vorgegangen ist, oder? Er hat die Frau ermordet, da mit dem Messer. Genau das Gleiche. Modus operandi hat keinen Brand gegeben, dass er nicht brennt, hat es nicht angezündet, weiß ich nicht. Und dann hat man natürlich das Opfer auch gefahren. Also wie der, das ist eine Bestie, oder? Das ist wie der mit der Frau umgegangen ist.
Aber das, was ihm nicht gelungen ist, ist 20 Jahre später kein Problem mehr.
Das ist natürlich jetzt einfach gewesen. Jetzt dort ist es, sage ich, einfach gewesen, um ihm das zu beweisen. Weil er hat seine Wohnung gehabt, seine Wohnung gewesen, er hat vom Opfer Blut gefunden und alles. Da haben wir alles nicht mehr machen. Und darum ist es natürlich einfach gewesen. Und mit dieser Vorgeschichte ist natürlich auch klar gewesen, was für ein Mann das da ist. Und darum ist der auch vom Schmied natürlich verwahrt worden, lebenslänglich. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte man das nie können machen. Und da ist auch Ding ist ja ganz neu rausgekommen, die lebenslängliche Verwahrung.
Hier sagt es der Ermittler ganz eindeutig. Er glaubt, dass Mike A. ohne seine Vorgeschichte niemals lebenslang verwahrt worden wäre.
Und es gibt viele, die sich über das Urteil freuen.
Ich war ja in der Gerichtsverhandlung auch. Ich habe den Mike auch wieder angeschaut. Ja, denk Bürstli, du, jetzt geht's dir recht. Jetzt hast du aber Buchst.
Und doch gibt's auch einen Mann, der das Urteil kritisiert.
Trotz dieser schweren Beweislast bleibt der Verteidiger bei dem, was er schon früher noch gesagt hat. Er findet das heutige Urteil fragwürdig.
Ich habe einfach mit der lebenslangen Verwahrung habe ich wahnsinnige Probleme, dass man heute jetzt sagt, was in 18 Jahren ist, dass man sich absolut sicher ist, dass der Entscheid in 18 Jahren noch genauso gut ist, wie es heute, wie es heute der Rage macht. Heute, wo man aus der Betroffenheit raus, ja auch und unter der Erschütterung von dem, was passiert ist, reagiert.
Das ist Humbert Entres, 2010, gleich nach dem Urteil des Bezirksgerichts Weinfelden. Der damalige Verteidiger von Mike A. Er begleitet ihn nun schon fast 20 Jahre durch verschiedene Prozesse und Gerichtssäle.
Unklar ist zurzeit aber noch, ob der Verteidiger das Urteil wird, als Thurgauer Obergericht weiterziehen.
Wer sich juristisch auskennt, weiß, bei einem so schweren Strafmaß gibt es eigentlich immer eine Revision. Das heißt, eine höhere Instanz schaut sich das Urteil nochmal an.
Und gerade die lebenslange Verwahrung hat es vor höheren Gericht, insbesondere im Bundesgericht, mega schwer. Aber der Mike A., der mag nicht mehr. Zur Überraschung von allen akzeptiert er den Entscheid vom Gericht.
Und er schreibt damit Rechtsgeschichte, wahrscheinlich ohne es zu wissen. Er ist der erste Mensch, der in der Schweiz lebenslang verwahrt wird. Und er bleibt bis heute auch der Einzige. Die Verwahrung findet Humbert Entres heute noch falsch. Das hat er uns bei unserem Besuch in seiner Kanzlei in Adorf erzählt. In der vorherigen Folge waren wir ja schon länger dort.
Auch wenn Sie die Annahme gehabt hätten, dass er diesen Fall so begangen hat, hätten Sie ihn nicht lebenslang verwahrt, richtig?
Ja, ich würde überhaupt gar niemanden lebenslang verwahren.
Warum nicht?
Die lebenslange Verwahrung finde ich unmenschlich.
Ja.
Und ich finde, also auch ein Straftäter bleibt ein Mensch und der Staat steht
dieses Mittel nicht so. Es geht ja um unsere Sicherheit, nicht um eine Bestrafung.
Wir haben Mike A. nie persönlich getroffen. Wir haben ihm mal einen Brief geschrieben, aber eine Antwort kam bis jetzt nicht. In den Akten taucht er als Hauptverdächtiger auf. Ihm werden sehr brutale Taten zur Last gelegt. Humbert Endres hat einen ganz anderen Blick auf ihn. Er sieht ihn als Mensch, der eingesperrt ist.
Der Mike A. hat das Urteil zwar akzeptiert, aber immer darauf beharrt, unschuldig zu sein. Und das macht er bis heute.
Mhm. Zumindest sagt er immer, dass er sich an nichts erinnern kann.
Und mittlerweile ist es völlig bewiesen, dass das so ist, dass es die Verdrängungsmechanismen wirklich gibt. Und die Vermutung war auch richtig, je schlimmer die Tat, je schlimmer der Tatvorwurf, den man sich selber gegenüber ja dann auch machen müsste, desto vollständiger die Verdrängung bis zum totalen Gedächtnisverlust. Mhm. Das ist der Stand der Wissenschaft. Und dass das vollkommene Abstreiten aller Vorwürfe mit dem zu tun haben könnte, Wahrscheinlichkeitsform. Und also wenn ich wirklich der Meinung bin, ich bin unschuldig verurteilt und jetzt im Jahr, weiß nicht was, 16, der Strafe und bleibe mein Leben lang eingesperrt. Mein ganzes Leben ohne Chance, irgendwie rauszukommen. Was ich wirklich umbringen.
Ja. Aber das sieht nicht so aus, als ob er nicht mehr leben will.
Nein.
Ja.
Wird er therapiert und der Therapie?
Nein.
Will er nicht wird?
Oder? Ja.
Okay. An dieser Stelle ist mir zum ersten Mal richtig bewusst worden, was das eigentlich heisst, lebenslang hinter Gitter zu sein. So ganz ohne Perspektive.
Die Frage ist ja auch in der Recherche oft aufgetaucht. Wie sinnvoll ist das, so zu strafen und einen Menschen lebenslang einzusperren?
Da haben wir auch den Pascal Schmid, der Richter von 2010, gefragt.
Mhm.
Was wird besser, wenn man Leute lang einsperrt?
Besser?
Mhm.
Ja, ich meine, eine Strafe ist natürlich nicht einfach nur eine Resozialisierungsmaßnahme, sondern ein Ausgleich für Unrecht, das begangen worden ist. Und besser oder nicht besser, ich glaube einfach, es ist Strafe. Und eine Strafe, die lächerlich tief ist, ist einfach nicht angemessen. Gegenüber Opfer nicht, gegenüber Angehörigen nicht, wenn jemand stirbt. Ja, Resozialisierung ist irgendwo ein Thema drin, aber es ist eines von vielen.
Ich finde, man hört das da, wie ich Pascal Schmid frage. Ich bin nicht so richtig überzeugt, dass das die beste Idee ist, Menschen so lange einzusperren.
Aber trotzdem gibt es auch Zeiten der Opfer. Und ich kann verstehen, dass sie sich eine harte Strafe wünschen. Gerade wenn schwere Taten begangen worden sind, da braucht es irgendwie einen Ausgleich. In der Juristensprache sagt man, ein Täter-Opfer-Ausgleich.
Voll. Und für die Angehörigen ist ja nach einer solchen Tat, wie sie Mike A. auch zugegeben hat, zum Teil nichts mehr wie vorher. Und das ist schon krass, wenn ein Täter wie Mike A. zweimal eine relativ milde Strafe erhält. Das hat auch Pascal Schmid gesagt.
Genau, und im zweiten Mal hat man ihn halt wieder mit einer sehr milden Strafe bestraft und nach zwei Drittel von der Strafe rausgelassen, ohne irgendeine Massnahme. Einfach auf die Strasse. Ja, das Resultat kennen wir.
Und das finde ich fast noch wichtiger. Mike A. kam wieder frei. Er lebte sein Leben, lernte Frauen kennen und bestellte Prostituierte nach Hause. Dabei war er eine Gefahr für Frauen.
Und der Urteil sollte ja nicht nur strafen, es geht darum, dass die Gesellschaft geschützt wird und dass Täter wieder resozialisiert werden. Das alles muss ein Richter berücksichtigen. Und am Schluss ein Urteil fällen, wo gerecht ist.
Und bei der Frage landen wir immer wieder, was ist denn gerecht? Humbert Endres und Pascal Schmid haben auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen.
Unsere Strafjustiz ist zu viel getrieben von der Resozialisierung. Mhm. Weil Strafe ist eben auch einfach Strafe, oder? Also ein Ausgleich für das, was gemacht worden ist, für eine kriminelle Tat. Und das ist ja der Grund, wieso der Staat das Gewaltmonopol bekommen hat von den Leuten.
Der Pascal Schmid redet da vom Gewaltmonopol vom Staat. Das heisst, dass nur der Staat Gewalt darf anwenden. Und auch nur, wenn es wirklich nötig ist.
Und wenn man einen Menschen einsperrt, ist das natürlich Gewalt. Die Frage ist nur, wie der Staat diese Macht einsetzt. Humbert Entriss sieht es so.
Das Gericht ist dem Volk überhaupt nicht schuldig. Das Gericht ist der Gerechtigkeit verpflichtet und sonst gar nicht.
Ausgerechnet die beiden stehen sich 2010 beim Prozess gegen Mike A. gegenüber. Einmal der SVP-Richter Schmid und auf der anderen Seite der Anwalt Humbert Entriss. Er setzt auf Resozialisierung und eine zweite Chance für jeden Menschen.
Also zwei krasse Gegensätze. Und wegen dem werden die beiden ja bis heute auch oft interviewt.
Mhm. Und ich musste da auch nochmal an das Urteil von 1992 denken. Das im Fall Silke Wienrich. Wenn man das heute so liest, kommen einem so viele Fragen. Warum wird überhaupt nur so eine geringe Strafe gefordert? Und warum zieht niemand den Fall weiter? Wir haben diese Fragen auch Humbert Entriss und Pascal Schmid gestellt.
Es war so eher die Zeit, wo man Angst davor hatte, jemanden unschuldig ins Gefängnis zu stecken. Und heute, glaube ich, ist die Angst eher, jemanden nicht ins Gefängnis zu stecken, der vielleicht nochmal was tun könnte. Also ich glaube, das hat völlig gedreht.
Ja, bei Sexualdelikt ist man viel zu mild gewesen, sicher in den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren. Ist man vielleicht ein bisschen strenger geworden, aber nur ein bisschen. Mhm. Ich finde, da muss man viel härter durchgreifen. Und bei Tötungsdelikt und Körperverletzung, einfach bei Gewalt und Sexualdelikt, finde ich, ist man in der Tendenz ganz klar zu mild.
Ich glaube, das ist auch unsere Perspektive heute. Da gibt jemand so schwere Vergewaltigungen zu und dann kommt er doch relativ glimpflich davon.
Der Mike A. ist ein gutes Beispiel für den Wandel, von dem der Pascal Schmid auch redet. In den 90er Jahren wird er zweimal eher mild bestraft und 2010 kommt er dann die härteste Strafe überhaupt über, die lebenslange Verwahrung.
Mhm. Denken Sie, der Mike A. hat bis heute den einzigen lebenslangen Verwalt? Denken Sie, er ist der gefährlichste Mann in der Schweiz, sehr plakativ?
Ja, sicher. Ja, gibt sicher noch andere, die auch lebenslänglich verwahrt sind. Also am Schluss, ob sie lebenslänglich verwahrt sind oder ob sie einfach verwahrt sind, ist ja nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass sie nicht mehr rauskommen.
Dass es sicher rauskommen wird er nie mehr. Es scheint aber, als würde es ihm im Gefängnis auch gar nicht so schlecht gehen.
Also jetzt ganz aktuell weiß ich das nicht. Ich habe das Gefühl, dass er sich... Ja doch, das glaube ich, das darf ich zitieren, dass es ihm im Gefängnis recht, also ich glaube, er hat das sogar mal öffentlich gesagt, dass es ihm im Gefängnis recht gut geht, weil er sicher ist, dass man ihm nichts mehr unterstellen kann.
Mhm. 2016. Zeitreporterin Sarah Jäcki trifft den Mike A. in der Strafanstalt Beschwies bei Zürich. Er ist damals 48. Und sie beschreibt ihn als jemand, der Stress hasst.
Er will einfach seine Ruhe.
Und er hat gerne Routine. Und wenn jeder Tag gleich aussieht. Darum hat er ja das Urteil auch nicht mehr weiterziehen.
Sarah Jäcki spricht da auch mit Humbert Entriss. Und er beschreibt seinen Mandanten fast wie einen Freund.
Zeit. Wie haben Sie ihn erlebt? Entriss? Für mich war er völlig normal. Liebenswert und mit einer ganz offensichtlichen Warmherzigkeit gesegnet. Wenn er über seinen Sohn spricht, ist das berührend. Oder über seine große Liebe, die bei einem Autounfall ums Leben kam.
Der Zeitreporterin erzählt der Verteidiger von Waldspaziergängen früh am Morgen, bei denen Mike A. ihn gedanklich fast immer begleitet. Wir haben ihn auch danach gefragt.
Denken Sie noch bei Ihren Morgenspaziergängen an?
Recht oft, ja. Aber nicht mehr jeden Tag.
Ja.
Und was denken Sie da?
Ja, wie so, ich glaube schon so, die Verbindung unserer Schicksale durch diese berufliche Aufgabe. Ja. Er hat überall den Ruf, dass er ein extrem angenehmer Häftling ist.
Ja. War er auch ein angenehmer Klient, als Sie da kennengelernt haben? Wissen Sie das?
Ganz ruhig, extrem ruhig. Eher zurückhaltend, bescheiden und das ist vielleicht ein bisschen gemein, wenn ich das so sage, aber so etwas tollpatschig auch, also würde ich sagen, damals sicher. Und hatte auch ein
einen netten Humor, an das kann ich mich erinnern, so einen liebenswürdigen Humor.
Tollpatschig, liebenswürdig, lustig und der angenehmste Häftling, den die JVA per Schwyz je gesehen hat. Auch Richter Pascal Schmid erinnert sich an diese Seite von Mike A.
Und das ist sein Problem. Er hat so zwei Persönlichkeiten, so habe ich ihn auch irgendwo erlebt und ich wirkte total harmlos.
Das ist schon spannend. Selbst der Polizeiermittler hat ihn so erlebt und fand ihn gar nicht unsympathisch.
Ich muss schon sagen, er war natürlich in dem Sinne Schlitzohr, dass er sehr, sag ich jetzt mal, anständig war mit uns. Sicher so zum Anschauen kein Böse.
Und er baut sogar eine Beziehung zu ihm auf.
Wenn ich in Wien war, habe ich ihn rausgenommen zu erzählen. Wir sind gelaufen, wir sind dort stundenweise verbracht mit dem Mann. Und er hat gesagt, du willst, du musst doch einfach, ist besser für dich und alles, so Zeug und Sachen. Oder? Aber er hat dann schlussendlich eben mir einfach gesagt, ja, ich bin es vermutlich gewesen, aber ich weiß für nichts.
All diese Männer erinnern sich auch an einen ganz normalen Mike A. Einer, mit dem man stundenlang am See spazieren geht und auch mal über ganz alltägliche Dinge lachen kann. Aber dann gab's immer auch die andere Seite. Dieses vielsagende Schweigen, die Blackouts und die Nächte, für die er keine Erklärung hat.
Und trotzdem erinnert er sich ja aber auch an gewisse Taten. Die Vergewaltigungen hat er ja zurückgegeben.
Und es gibt auch eine langjährige Partnerin, die ihm schwere sexuelle Gewalt vorwirft. Der Ermittler hat für all das krasse Worte gefunden.
Er hat wirklich eine Bestie. Und sonst, muss ich sagen, ist er einfach ein umgänglicher Typ gewesen, oder? Mhm. So für mich jetzt, also als Mann, oder? Mhm. Die Frauen, wie er mit den Frauen umgegangen ist, kann ich nicht beurteilen, ich kann das nicht. Aber er hat schon auf die Tendenz, wenn ich gespürt bin, beim Sex hätte ich gespürt.
Und wegen dem, da ist sich der Ermittler sicher, sollte auch verwahrt werden.
Wir fahren wieder durch den Thurgau. Dieses Mal von Frauenfeld nach Zürich.
Ja, hallo, sorry, schön, da müssen wir den Sound abstellen.
Hallo, Herr Wieder.
Grüezi, ja.
Im Auto telefoniert man mit dem Sascha Weder, dem Sohn von der ermordeten Silke Wienrich. Er hat uns wegen diesen Tatortfotos geschrieben.
Wir fragen auch noch deine Tatortfotos, wir haben bisher keine, aber wir sind dran.
Ja. Ich glaube jetzt auch an sie, aber wie gesagt, ich glaube an ihren guten Ruf und ihren Verhandlungsgeschick und hoffe auf einen netten Polizist, wo es auch vielleicht war, wenn es offiziell nicht darf, vielleicht einfach unter den Tischdecken durchreicht, so bestiere ich, kann es nicht, wir sind beide nicht da gewesen, wissen Sie.
Vielleicht gibt es so etwas, genau.
Er wird sie unbedingt sehen. Wieso eigentlich?
Als ob ich es nicht zurecht dazu hätte. Ich muss wieder einmal mehr im Leben, sagt man mir einfach nein, ich werde wieder bevormundet, obwohl ich das verfickte Recht dazu habe.
Was sagst du? Hat er das verfickte Recht, diese Bilder zu sehen?
Ich finde schon. Und uns ist auch nie ganz klar geworden, wieso dass er die bis jetzt nie gesehen hat.
Was wir wissen, fast alle, die mit dem Fall zu tun haben, haben das Gefühl zu wissen, was Sascha Weder tun sollte.
Und was ihm gut tut. Wir wollten ja nicht aufwühlen. Mhm. Dabei ist er längst aufgewühlt. Und hässig. Und schutzlos.
Voll. Und das bringt also alles gar nichts, außer, dass er sich bevormundet fühlt. So wie damals als Kind.
Dort hat man ihm ja nur gesagt, dass seine Mutter tot ist. Wie sie genau gestorben ist, hätte er sich selber zusammenreimen müssen.
Und warum Mike A. freigesprochen wurde, hat er damals nicht erfahren.
Darum beschäftigt er sich ja permanent mit dem Fall.
Ja, ohne Pause. Und all die Gewalt, die in diesem Fall drin ist, die wir ja auch spüren, die spiegelt sich auch in ihm. Ich weiß noch so genau, wie wir in seiner Wohnung waren in der Folge 1. Die ist einfach voll mit all dem, mit Messern, mit Waffen, mit allem, was mit diesem Fall zu tun hat.
Schreckliche Artikel, wo es um brutalste Verbrechen, Vergewaltigungen und Gewalt geht. Und seine Obsession mit Serienkiller.
Die wäre auch noch.
Also mit dem hat es natürlich angefangen. Zuerst mal bin ich zuerst nur auf Horrorfilm und auch eben reale Serienkiller-Filme natürlich voll abgefahren, einfach weil es mich halt interessiert hat. Eben. Und dann müssen wir in meiner Biografie müssen sagen, ja, ich dürfte, müsste eigentlich auch einer sein, oder?
Ja, aber sind sie nicht.
Ja, aber wieso bin ich es nicht? Wieso eigentlich, ja?
In der vierten Folge gehen wir wieder zurück zum Sascha Weder.
Wir wollen uns anschauen, wie sein Leben nach dem Mord an seiner Mutter weitergegangen ist.
Welche Spuren die Gewalt in seinem Leben hinterlassen hat.
Haben Sie je das Gefühl gehabt, er ist gefährlich für sich oder für andere?
Für sich selber ja. Ich meine, der jahrelange Drogenkonsum wirkt selbstzerstörerisch.
Ja.
So, und ich meine, er hat auch relativ früh damit angefangen.
Mit was?
Er ist mit Bußgelder, mit Gefängnis auf dem Zelt.
Die Frau, die man hier hört, ist mit Sascha aufgewachsen und ist jahrelang seine engste Vertraute. Seine Cousine, Sarah Wienrich. Ihren Vornamen haben wir geändert.
Heute lebt sie in Deutschland. Und das Gespräch mit ihr, das war für mich einer der wichtigsten Momente der gesamten Recherche.
Sie hat uns nämlich erzählen, wann nicht in der Ermittlungsakte steht.
Und da gibt's viel. Zum Beispiel die Delikte, in denen Sascha Wedert selbst zum Täter wird.
Ich war froh, dass ich die Bußfessel bekommen. Da habe ich wirklich vor Gericht gesagt, wenn ich in den Knast muss, klar, ich habe Scheiß gemacht, wenn wir nicht drüber reden, anyway. Kurzschlussendlich habe ich vor Gericht gesagt, das tut mir leid, das hätte ich eine Sekunde noch mal überlegt, hätte ich wahrscheinlich hätte ich es nicht gemacht.
Das ist Overkill, ein Mord und seine Opfer. Dritte Folge, der Mann mit dem Mofa.
Eine Produktion von Elephant Stories, erzählt für den Beobachter.
Ich bin Charlotte Theile.
Und ich bin Fiona Lusti. Produktion, Mix und Mastering,
Carlo Ladi.
Beratung, Skript und Dramaturgie,
Franziska Engelhardt.
Musik, Komposition,
Henrik Blomfeld.
Koordination beim Beobachter,
Balz Ruchti.
Aktenstimme,
Oliver Fuchs.
Logo und Grafikdesign,
Ann Seger.
Recherche und Skript,
Charlotte Theile und Fiona Lusti.
Danke auch an Christoph Meinen für die Unterstützung beim Skript.
Der Podcast wurde unterstützt vom Netzwerk Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz.
Beobachter, das Magazin für Recht und Gerechtigkeit.